Marke oder Mähdrescher? Heute bei mir ist Nina Rieke Dahlermann aus Berlin. Sie kennt den Unterschied und vor allem, warum er für Unternehmen echt wichtig ist. Als ehemalige Chief Strategy Officer der deutschen DDB Group hat sie Marken wie Telekom und Lufthansa strategisch begleitet. Heute berät sie mit What's Next Now Unternehmen dabei, ihre Zukunft zu gestalten. Wir reden jetzt gleich über Werte, die mehr sind als nur nette Worte, über Markenaufbau versus Performance. Und darüber, warum die Kreativität oft der unterschätzteste Wachstumstreiber im Unternehmen ist. Auf geht's! Herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du da bist. Ich sag nur, gibt's ja einen schönen Film aus Deutschland dazu. Berlin is calling.
Ja, hallo Harald. Schön, dass ich da sein darf.
Freue mich sehr, dass ich dich heute bei mir zu Gast habe und mit dir über das Thema Werte, Wirkung und ich glaube, wir müssen den Wandel etwas mitnehmen, sprechen darf, was Marken und Unternehmen betrifft. Und du hast ja ein tolles Buch geschrieben, gemeinsam mit deinem Kollegen, wie Werte Marken stark machen. Wie kam es dazu überhaupt?
Dieses Buch ist der Pandemie geschuldet und es gibt ja manchmal Dinge, die vordergründig schlecht sind, wie eine Zeit, in der man viel zu Hause am Schreibtisch arbeitet und nicht so oft raus kann. Mhm. In diesem Fall war das eine Phase, wo wir nicht mehr aktiv zusammengearbeitet haben. Er war vorher, mein Co-Autor war vorher mein Kunde auf Telekom-Seite. Hans-Christian Schwingen hat da das Thema Marke verantwortet. Und ich war auf Agenturseite der strategische Counterpart. Und wir waren uns immer schon sehr einig, wie wofür Marken stehen, welche Bedeutung Marken haben, auch im Unternehmenskontext. Und da kam die Pandemie. Und wir hatten beide ein bisschen Zeit und haben dann gesagt, lass uns diese Zeit nutzen und lass uns gemeinsam gucken, wie wir das, was wir über Marken denken und auch über die werteorientierte Haltung von Marken, wie wir das formalisieren können und wie wir vielleicht auch einen Prozess dahinter entwickeln können, wie man der Sache auf die Spur kommt und wie man das auch anderen auf einfache Art und Weise vermitteln kann. Und so ist das in die Welt gekommen. Und eigentlich war das erstmal nur so als ein Gedankenexperiment gedacht und vielleicht als ein Paper, was wir dazu schreiben. Und je länger wir uns darüber auseinandersetzen, desto mehr wurde klar, dass man da auch ein kleines Buch draus machen kann.
Was sind denn so eure Conclusio, was ihr da in eurer Arbeit, wie ihr es erarbeitet habt, aus der Erfahrung bei dir aus der Agenturseite? Du hast ja sehr viel große Agenturerfahrungsseite, DBO, Jungfernmatt, Springer und Jacobi, versus auch so mit der Telekom, das ist ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht die Anzahl der Mitarbeiter genau, aber ich würde mal sagen, das ist ja irgendwie im Zehntausender-Bereich in Deutschland. Wie geht hier Werte überhaupt? Ja, es ist ja auch dort, glaube ich, mehr ein gesellschaftliches Thema auch zum einen. Wie legt man das dann an?
Also akademisch kann man das natürlich immer als idealtypischen Prozess beschreiben. In der Praxis ist es etwas, was sicherlich auch immer Zeit braucht. Und wenn du an die Telekom als Beispiel denkst, dann muss man ja schon sehr lange zurückdenken, als die Telekom mal sehr anders in der Wahrnehmung war als grauer Staatskonzern und jetzt nicht als eine lebendige, frische und dynamische Marke. Und sowas braucht Zeit und natürlich auch Menschen, und zwar auch Menschen an der Spitze, die das mittreiben und die das für relevant halten und die dem Kern dann auch wirklich auf die Spur kommen wollen, klare Werte definieren wollen und das Ganze aber eben auch im Haus selber auf eine sehr starke Art und Weise verankern. Und wenn du schon mal bei der Telekom in Bonn warst, dann hast du vielleicht auch im Foyer gesehen, die haben das da in Beton gegossen, was ihr Selbstverständnis ist. Und das hilft, glaube ich, schon, dass Menschen über einen sehr langen Zeitraum immer wieder damit konfrontiert werden. Wer sind wir? Für wen sind wir da? Und wofür stehen wir auch? Und das sind, glaube ich, wichtige Punkte, die man nicht außer Acht lassen darf. Um etwas zu verankern in einem Unternehmen und eben nicht nur in der Werbung, braucht es ein bisschen Zeit und das braucht vor allen Dingen sehr viel Konsequenz.
Konsequenz im Sinne von?
Der Beschränkung auf das, was man ist, aber eben auch das, was man nicht ist. Dass man sehr klar festschreibt und auch immer wieder das penetriert, für das man stehen will. Also was sind die Werte, für die man stehen möchte? Was ist das Selbstverständnis? Wofür macht man sich stark? Und das ist, glaube ich, wesentlich, dass das allen Mitarbeitern und eben nicht nur Menschen, die mit Werbung konfrontiert sind, dass es allen Mitarbeitenden in einem Haus auch sehr klar und deutlich ist und jederzeit abrufbar ist.
Hast du da nähere Einblicke im Sinne von, wie die das im Unternehmen umgesetzt haben, damit die Mitarbeiter hier anschlussfähiger sind? Man muss sich ja mit dem beschäftigen. Das reicht ja nicht auf Plakaten und in Beton gegossen.
Ich glaube, dafür gibt es die unterschiedlichsten Hebel und Wege, angefangen von Markenportalen, in denen halt Elemente der Marke für alle klar abrufbar sind. Und ich bin ja nun schon seit über 5 Jahren nicht mehr in diesem Konzernkosmos tätig. Aber das, was ich immer wieder erlebt habe und das, was ich auch jetzt von außen noch sehe, ist, dass es halt wirklich Menschen gibt, die sich dediziert mit diesem Thema beschäftigen, die eine Marke entwickeln und auch weiterentwickeln. Das ist ja nichts, was stehen bleibt, sowohl im Ästhetischen als auch im Inhaltlichen, die aber auch sehr verstehen, wie man den Kern und die DNA der Marke schützt und wie man das dann an Mitarbeiter transportiert. Und das kann sowas sein wie ein eigenes Markenmanifest, was man veröffentlicht und zwar so präsent, dass man auch möglichst im Alltag damit immer wieder konfrontiert ist. Und dann sind es viele andere und einzelne Dinge, die damit verbunden sind. Jede Kampagne, die letztendlich für eine Marke im Außen wahrnehmbar ist, muss ja im Kern der Marke auch angedockt sein und mit der DNA, mit dem Grundverständnis, dem Selbstverständnis der Marke klar verbunden sein.
Ich habe ja bei mir, in meiner Branding-Agentur, wir sind ja ein Netzwerk aus Spezialisten, ich habe für mich damals definiert, es gibt ein eigenes Manifest bei mir. Ja? Da gibt es 8 Punkte, die sind festgeschrieben und da muss auch für jeden andockbar sein. Ja? Ist es aber trotzdem ja auch, auf der einen Seite habe ich Kampagnen nach außen, so wie du es jetzt bei der Telekom gesagt hast, aber es ist ja auch eine Aufgabe des Managements und des mittleren Managements, diese Dinge zu verinnerlicht haben, weil letztendlich ist es ja das, wie wir etwas tun. Im Sinne der Werte, damit es gelebt wird. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, Werte sind dabei etwas, was natürlich auf eine sehr breite Basis legt, weil es etwas ist, wo ich als Marke sagen kann, dafür stehe ich. Und im besten Falle verbinde ich mich darüber eben auch mit Menschen, weil sie sagen, das sind auch meine Werte. Das sind Werte, die mir wichtig sind. Also sowas wie Verbundenheit oder Kreativität oder das kann ja alles Mögliche sein. Für viele ist diese Werteorientierung immer schnell der Sprung zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Aber das ist nur ein möglicher Wert. Und sowas wie Leistung und Ehrgeiz und Macht, auch das sind alles menschliche und sehr relevante und in manchen Kontexten eben relevantere Werte. Und das Wertefeld ist insgesamt ein sehr breites Spielfeld.
Du hast ja gesagt, in eurem Buch geht es ja auch sozusagen um Prozesse und wie man diese Dinge, gib uns da mal ein bisschen Einblick, was da so 2, 3, wenn man sich damit beschäftigt oder beginnt zu beschäftigen, was da wichtig ist.
Wichtig ist, dass man sich erstmal natürlich mit sich selber beschäftigt, als Marke, woher komme ich und wofür stehe ich, was ist meine Historie, was sind meine Ursprünge, wo sind meine Wurzeln und was kann ich auch an Werten dabei erkennen. Was wir ja gemacht haben, wir haben aus der Werteforschung das adaptiert, was uns am sinnhaftesten erschien. Es gibt ja unheimlich viel Literatur auch zum Thema Werte, aber es gibt sehr gute Werteforschung von Shalom Schwarz und die kann man eben auch aus den Sozialwissenschaften rausnehmen und auch das Thema Marke und Marketing adaptieren. Wir haben da nicht viel umformuliert, aber das ist ein Wertekosmos, der universell gültig ist, der auch global gültig ist. Und der mit rund 80 Wertebegriffen eigentlich das gesamte Spektrum dessen abdeckt, was wir als Menschen so an Werten in uns tragen. Und je nach Kulturkontext, vielleicht auch nach Generation oder Altersphase oder auch Lebensphase, sind bestimmte Werte mal wichtiger oder auch mal weniger wichtig. Und das wird ja auch in der Marktforschung regelmäßig erhoben, welche Werte Menschen wichtig sind und das verändert sich dann natürlich im Zeitverlauf. Das ist in Covid anders gewesen, als es vielleicht jetzt ist. Ein Wert wie Gesundheit ist natürlich was, was in schwierigen und in gesundheitsarmen Zeiten besonders wertgeschätzt wird. Und ist das Thema vom Tisch, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Ich glaube, heute ist ein Wert wie Sicherheit deutlich relevanter, weil wir in sehr unsicheren Zeiten leben und weil um uns herum ein Krieg nach dem anderen angezettelt wird und auch die Wirtschaftssituation nicht unbedingt Sicherheit verspricht. Also ist das ein Wert, der für Menschen und eben auch zum Beispiel für jüngere Menschen wieder eine höhere Relevanz hat. Also das heißt, ich beschäftige mich als Marke mit mir selber und hinterfrage, mit welchen Werten ich mich denn authentisch verbinde. Aber ich gucke mir natürlich auch an in diesem Kontext, was ist für meine Zielgruppe, für meine potenziellen oder auch aktuellen Kaufenden relevant. Wofür steht auch der Wettbewerb? Ich muss mir sehr gründlich angucken, wie kann ich auch einen Unterschied machen in dem Feld, in dem ich unterwegs bin. Und das vierte Feld, auf das wir auch immer gucken, ist das Thema Gesellschaft. Also was passiert eigentlich in der Gesellschaft? Was ist nicht nur für meine direkte Zielgruppe relevant, sondern was ist gesamtgesellschaftlich vielleicht im Umbruch? Was gibt es für Veränderungsbestrebungen, Werte, Haltung und Orientierung, auf die man eine Antwort finden muss?
Gibt es Werte, die von Menschen sehr unterschiedlich betrachtet werden?
Ja, mein Lieblingsbegriff ist immer das Thema Macht. So, also da sagen ja ganz viele, das war kein schöner Wert. Und ich glaube, Werte sind erstmal an sich neutral. Die sind weder positiv noch negativ, sondern sie sind einfach ein Wert. Ja. Und es gibt Menschen, die sich dem nahe fühlen und andere, die fühlen sich dem vielleicht nicht so wahr. Und ich finde, Macht und Status sind so Begriffe, die haben so ein bisschen so ein Geschmäckle. So, für viele Leute klingt das irgendwie nicht gut. Aus ihrer eigenen Sozialisation heraus oder aus ihrem eigenen Erleben heraus ist das vielleicht nicht attraktiv, aber in durchaus anderen Kontexten mag das ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Und wenn ich so im Luxussegment gucke, dann stehen halt viele Marken, also im Uhrenmarkt zum Beispiel, würde ich mal sagen, stehen sehr, sehr viele Marken für Status und auch für Macht. Und das ist durchaus beabsichtigt und auch gut. Und das ist was durchaus Positives. Und Macht ist natürlich auch immer etwas, wo man sagen kann, dahinter steckt auch Gestaltungsmacht. Von daher finde ich, also es gibt keinen immanent guten oder nicht guten Wert. Das ist eher eine gesellschaftliche Perspektive auf Werte, die sich verändert. Und eine Art, wie man das dann auch interpretiert als Marke.
Jetzt leben wir eben, wie du schon jetzt angesprochen hast, in Zeiten, wo vieles nicht so sicher ist, wo wir auch wissen, dass wir uns an die Zukunft anpassen müssen oder dass uns die Zukunft einfach fordert im Sinne von Veränderung, im Sinne von Neugestalten, im Sinne von, wir werden auch Altes loslassen müssen. Manchmal habe ich so den Eindruck, das ist meine persönliche Meinung oder Ansicht, wie ich es so erlebe, dass wir im deutschsprachigen Raum oft sehr gerne an dem festhalten, was wir so gut fanden. Und wir ein bisschen so diese mit der Zukunft und ihrer Geschwindigkeit Schritt zu halten, uns da, wir haben da so ein bisschen unsere Herausforderung damit. Ist das jetzt ein gesellschaftliches Thema? Wie ein Land oder wie wir unsere Denke geprägt haben? Und was könnte uns den Zugang zur Zukunft, den aktiven Gestalten, dem Weiterentwickeln mehr helfen?
Das ist ja eine ganz große Frage, die du da in den Raum stellst. Und sicherlich gibt es da Menschen, die das deutlich besser beantworten können, weil sie sich viel mehr mit gesellschaftlichen Veränderungen und einzelnen Treibern und Motivatoren beschäftigen. Meine Wahrnehmung so aus der Marken- und Marketingperspektive ist, dass ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dass Menschen momentan an vielen Dingen versuchen festzuhalten. Also es ist ja wirklich so, wie wenn du in einem Sturm stehst und versuchst, irgendwo Halt zu finden und zu gucken, wie kann ich sehen, dass ich nicht weggepustet werde, sondern wo ist hier der stabile Anker, der für mich für Sicherheit und Beständigkeit sorgt. Und von daher finde ich, ist es einfach eine zutiefst menschliche Reaktion auf Veränderungen, dass man ab einer gewissen Veränderungsgeschwindigkeit und Menge sagt, halt mal, das ist mir hier zu viel. Und das nehme ich persönlich natürlich auch wahr. Auf der anderen Seite ist es dann auch immer wieder eine individuelle Komponente. Es gibt immer Menschen, die sind neugierig auf Veränderung und auf Neues und die lassen sich gerne und eher darauf ein. Und es gibt Menschen, die sind eher abwartend und dann gibt es einen Anteil in der Gesellschaft, der generell eher negativ zu jeder Art von Veränderung steht. Ich glaube, so was ich so weiß aus meinem Erleben, ich habe viel auch im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet. Die Deutschen sind ja nicht gerade die Vorreiter, wenn es um die Adaption von Innovationen geht. Also gerade auch so neuen Zahlungsmöglichkeiten. So, die sind eher abwartend, die sind gerade beim Thema Daten sehr vorsichtig. Was möchte ich denn eigentlich teilen und wer bekommt hier meine Daten? Es muss also immer ein klarer Gegenwert erkennbar sein. Und wenn sie sich dann für eine Sache entschieden haben, bleiben sie auch gern dabei und warten jetzt nicht auf den neuen heißen Scheiß. Und es gibt andere Kulturen, speziell auch, finde ich, in asiatischen Märkten, die sind viel, viel Innovationsaffiner. Und da geht es vielmehr darum, was gibt es an neuen, was gibt es an neuen Gadgets, ich will das ausprobieren. So. Die haben vielleicht auch nicht so viel kulturellen Ballast. Die deutsche Seele ist eine schwere Seele und wir sehen uns als Land der Dichter und Denker. Und da fällt es uns vielleicht automatisch ein bisschen schwerer. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich der Schlüssel dahinter ist. Aber ich habe den Eindruck, das ist häufig sehr, sehr kulturell geprägt, wie innovationsoffen, wie veränderungsoffen wir sind. Und auf der anderen Seite leben wir halt aktuell in Zeiten, die es uns nicht besonders leicht machen, uns ständig immer wieder auf was Neues einzulassen. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend für viele Menschen.
Ich hatte mal eine Metapher gehört, die geht in etwa so, wenn es schon stürmt, ja, und ich heiße auch Sturm, deswegen glaube ich, habe ich sie mir auch gemerkt, macht es wesentlich mehr Sinn, durch den Sturm hindurchzulaufen, als wie vor dem Sturm davonzulaufen. Also man ist länger im Sturm, wenn wir davonlaufen.
Ja, also meine Lösung wäre jetzt auch nicht zu sagen, Augen zu und in Deckung gehen oder so, also tun, als ob der Sturm von selber vorübergeht. Ich glaube auch, Augen auf und durch und gucken, wo es auch neue Möglichkeiten gibt. Aber das meinte ich ja eben auch schon eingängig. Das ist auch ganz stark eine Charakter- und Persönlichkeitsfrage. Es gibt Menschen, die freuen sich über Veränderungen und gehen dem mit positivem Blick entgegen. Und es gibt andere, die würden das gerne vermeiden. Und es ist so, wie es ja auch Menschen gibt, die 40 Jahre in einer Unternehmung arbeiten und andere, die alle 2 Jahre den Job wechseln. Und das hat ja auch viel damit zu tun, brauche ich ein Maß an Stabilität oder schätze ich die Veränderung und den Wandel?
Ich frage das deshalb so in diese Richtung, weil es natürlich ein ganz starkes Wertethema ist. Ja? Und ich mir die Frage stelle, speziell in Richtung Mittelstand, was kann jetzt das Management, die Eigentümer und das mittlere Management tun, um die Menschen hier im Sinne auch von Werten, damit es geht ja um Anschlussfähigkeit an diesem Punkt, damit wir schneller in eine bessere Zukunft kommen. Ja? Die Frage ist, habt ihr was herausgefunden, wie man hier Menschen, die doch eher so auf der Sicherheit, auf der konservativeren Ebene kommt, wie man die ein bisschen besser mitnimmt hier in die Zukunft, in die Veränderung?
Also ich glaube, das ist ja wieder nochmal ein Thema, das ist nicht nur wertegetrieben, das ist sehr stark kulturgetrieben und das ist dann wiederum auch eng mit Werten verknüpft. Es gibt unterschiedliche Arten von Unternehmenskulturen und es gibt Kulturen, da ist es einfacher, Veränderungen zu initiieren und es gibt eher diese sehr soliden, häufig inhabergetriebenen Unternehmenskulturen, die vielleicht konservativer sind, die auch mehr nach dem Top-Down-Prinzip arbeiten, die vielleicht jetzt nicht so veränderungsaffin sind. Also es gibt erstmal sehr unterschiedliche Kulturen und ich glaube, darüber muss es eine Klarheit geben, in welcher Kultur agieren wir als Unternehmen. Und auf der Basis muss man dann überlegen, wie kann man in so einer Kultur Veränderung initiieren. Denn in der einen Kultur, wo es viel mehr um Verbindung, Gemeinschaft und solche Dinge geht, wird Veränderung ganz anders verhandelt als in einer hierarchischen Kultur, wo die Veränderung von oben verordnet wird und dann wird sie durchgesetzt. Also man muss seine eigene Kultur kennen und innerhalb dieses Wertekanons dann auch gucken, wie man bestmöglich Veränderung initiiert. Und insgesamt über alle Kulturen, glaube ich, braucht es immer Advokaten für Veränderungen. Man muss ganz klar gucken, wer sind die Menschen in einer Organisation, die Veränderungen mittreiben und mittragen können. Und wenn man diese Menschen an seiner Seite hat, dann wird es auch einfacher, das innerhalb der Organisation zu verbreiten und zu implementieren. Die Ablehner, die wird man nicht mitnehmen können, aber die Begeisterungsfähigen, die können die anderen, die sozusagen in der Mitte der Kurve sind, die können die dafür mitbegeistern.
Ich möchte mit dir kurz einen Move machen, weil wir in meiner Vorbereitung noch etwas von dir untergekommen ist. Und zwar, du hast so ein sehr gutes White Paper geschrieben über Wirkung. Und weil es ja indirekt für mich auch in diesem Punkt, wo wir jetzt gerade waren, ich kann da jetzt nur von Österreich ein bisschen mehr sprechen, bin vielleicht auch ein bisschen despektierlich in diesem Punkt, ja. Es hat sich ja in der Pandemie dann so ergeben, dass man Social Media für sich wirklich flächendeckend für alle so entdeckt hat, ja. Und beziehungsweise die Performance-Marketing-Welle dann ganz stark ausgerollt worden ist, was ja auch sehr lange eigentlich gedauert hat. Im urbanen Raum schneller, im ländlichen Bereich hat es dann doch länger gedauert. Und für mich ist momentan diese Geschichte, ist wie ja eben auch in deinem White Paper steht, sozusagen das Thema der Performance-Marketing versus Markenbildung, Kommunikation. Ja? Da gehst du ja auf verschiedenste Dinge ein, wie von Lenès Binet und so, sag mir den zweiten Namen, jetzt ist mir gerade runtergefallen.
Peter Field und Les Binet sind die beiden Autoren
Peter
dieser
Field, genau.
IPA-Studie, die du meinst, ja.
Richtig, genau. Und auf diese Studie, wo es ja um diese 60-40-Regel geht, ja, also das ist, kannst du da mal ein bisschen mitnehmen? Ich habe das ja auch unterm Arm seit 2018 und missioniere hier, aber ich hätte das gerne von dir gehört.
Ja, ich kann das ganz kurz einmal umreißen und ganz wichtig ist, glaube ich, nochmal, da hat mich neulich nochmal ein Kontakt darauf hingewiesen. Es geht ja nicht darum, Performance in Abrede zu stellen. Und Performance ist
Absolut.
ja auch nicht per se nur Activation. Und die Trennung, die Binet und Field hier machen, und das ist nochmal ganz wichtig, ist Brand versus Activation. Dieses langfristige Invest in Brand, in das Thema Marke, versus die eher kurzfristige taktische Aktivierung, da wo es halt um wirklich so salesgetriebene Impulse im Markt geht. Und da gibt es wirklich sehr viele Studien von ihnen und die haben immer wieder rausgefunden, das, was sie klassischerweise als die 60-40-Verteilung benennen, also optimalerweise laufen 60% des Budgets in Brand und 40% in Activation. Das haben sie über die Jahre auch relativiert, weil das nicht auf alle Branchen und auf alle Unternehmensgrößen gleichermaßen gilt. Das muss man immer noch mal individuell betrachten. Wie klein oder groß sind wir? Sind wir ein junges oder ein etabliertes Unternehmen? Und auch sind wir im B2C oder im B2B-Bereich? Und das sind durchaus dann größere Spannen. Aber was man eben sagen kann, in der Realität ist es häufig halt so, dass wir knapp 80% in Activation fließen sehen. Also ich glaube, das sind sowas wie 75 oder 76%. Und nur rund 20% tatsächlich in das Thema Markenaufbau, Brandbuilding investiert werden. Und das ist natürlich, egal in welche Kategorie man guckt, ein zu starkes Ungleichgewicht.
Ich hatte ja vor kurzem mal James Hermann bei mir im Podcast und er hat das ja auch bestätigt, ja. Und da gibt es auch von Peter Kühn 1992 schon eine Studie und von Analytics Partner aus 2024, die ja auch auf dieselben Ergebnisse kommen. Also es ist ungefähr 50-50, was zu tun, ja. Aber es geht ja auch um die Nachfrage, um sozusagen zu schüren. Und wir brauchen auch einen Nachfrageaufbauhebel. Bezeichne ich das
Genau.
ganz gerne,
Ja,
ja.
das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, James Herman hat gerade auch ein Buch dazu geschrieben, was noch vielleicht noch nicht veröffentlicht ist, aber jetzt veröffentlicht wird, zum Thema Performance. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Performance kann das ja kapitalisieren, was beim langfristigen Brandbuilding aufgebaut worden ist. Das ist sozusagen das Sprungbrett, von dem Performance abspringt und das dann für sich monetarisieren kann. Nur ohne das Fundament ist es halt ein sehr instabiles Gebäude.
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode. Ja, ich finde immer, ich habe für mich da so die Metapher, weißt, wir brauchen auch sozusagen Media und Reichweite wir müssen etwas sehen, ja, im Sinne von, wir müssen am Markt präsent sein, wir müssen sehen und irgendwann kommt die Erntezeit, ja, und die Performance streift halt die ganze Ernte ein und sagt, na, super und schön ist es, das ist wie der Mähdrescher, der den Mais erntet oder den Weizen erntet und sagt, na, hurra, der Mähdrescher ist das Beste, ja. Aber wir brauchen auch die Zeit vorher, es braucht Regen, es braucht Sonne, es braucht Nebel, es braucht Kälte, es braucht Wärme, um diese Samen, die wir sehen, und das ist ja quasi die Reichweite, also wir, glaube ich, im Performance-Kontext haben wir eher das Reichweitenproblem in der Mediaplanung, im Sinne von, ganz egal, ob ich jetzt im B2B oder B2C bin,
wir müssen es auch mal größeren Reichweiten erzählen in der Zielgruppe, wo ich oder in dem Markt, wo ich einfach bin, ja.
Absolut. Und ich glaube, da schließt du ja dann mit Studien von Ehrenberg Bass und Byron Sharp ja auch an, das ganze Thema mentale und physische Verfügbarkeit von Brands. Also du musst sichtbar sein, damit Menschen dich auf dem Radar haben und damit du im richtigen Moment dann abruffähig bist. Und natürlich ist es dann nicht so, dass es notwendigerweise nur die eine einzige Marke ist. Es gibt immer Alternativen. Menschen wechseln auch innerhalb einer Kategorie. Das ist ja nicht so, dass alle in sklavischer Loyalität zu einer Marke unterwegs sind. Es gibt Ausnahmen sicherlich. Ich glaube, Handys und MacBooks gehören dazu, so, was man so, wo man dann eine sehr loyale Gefolgschaft hat. Aber in vielen Consumer-Brand-Umfeldern ist es ja nicht so. Und da ist das Thema Reichweite und Sichtbarkeit ganz, ganz wesentlich. Und auch gerade wenn es um Wachstum geht, dann muss ich eine höhere Reichweite haben, damit ich eine größere Menge an potenziellen neuen Kunden erreichen kann.
Ja, es geht auch um die Neukundenaktivierung. Also wir müssen halt einfach auch Märkte ansprechen, um neue Umsätze generieren zu können. Ja, also ich kann nicht immer nur im bestehenden Teich fischen. Also ich muss meinen Teich erweitern. Ne?
Genau. Auch dazu gibt es ausreichend Studien. Ich werde nicht unendlich wachsen können, wenn ich mich nur mit einer Anzahl von begrenzten und auch nur begrenzt loyalen Kunden beschäftige.
Weil du zuvor gesagt hast, sozusagen die mentale Verfügbarkeit. Wie siehst du mentale Verfügbarkeit im B2B-Bereich?
Das sind andere Entscheidungszyklen und teilweise natürlich auch andere Entscheider und Entscheidungsprozesse. Und trotzdem hat sich da ja in den letzten Jahrzehnten viel getan. Und das Thema Marke und die Wichtigkeit von Marke im B2B-Kontext ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr in Abrede gestellt. Von daher glaube ich ganz, ganz fest daran, dass es wichtig ist, schon vorab Vertrauen aufzubauen und Bekanntheit aufzubauen, bevor es überhaupt in den Kauf- und Entscheidungsprozess geht. Und da, am Ende sitzen auch da in der Entscheiderposition Menschen und die entscheiden ja nicht, nach treffe ich heute eine private Konsumentscheidung und ist das jetzt eine Kaufentscheidung, die ich fürs Unternehmen treffe? Da handle ich ja ganz anders, denn wir sind emotional geprägte Menschen und handeln nach bestimmten Verhaltensmustern und Schemata. Und das kann sich B2B ja genauso zu Nutzen machen.
Beim Thema Emotionen, Kreativität, wie ist da deine Position dazu, beziehungsweise du bist sehr studienversiert? Man verzichtet ja durch Performance, kann man sicherlich funktionaler verkaufen oder durch Performance-Marketing, weil man sozusagen die Menschen anspricht, die jetzt sozusagen kaufen sollen. Auf der einen Seite habe ich ja die Markenkommunikation, die Markenbildung, die ja mehr auf der emotionalen Ebene sein soll. In unserer Bubble, wo wir uns ja befinden, kennen wir alle die Nike- und die Adidas-Geschichte. Und der James hat es ja auch so nett formuliert, ja, irgendwie im Jahr 2020 oder 2021 hast du gesagt, sondern dieses Only Digital Matters von Nike und 2024 mit dem Ergebnis CEO feiert und dazwischen waren, glaube ich, 29% Börsenwert verloren, 2% Market Share. Was müssen wir da anders machen?
Ja, ich glaube, das ist einer der Lieblingscases aller Markenadvokaten, die wir alle gerne zitieren, weil es natürlich zeigt, dass eine Marke ein ganz, ganz wesentlicher Hebel ist für unternehmerischen Erfolg und auch für monetären Erfolg. Und ich glaube, du hattest ja anfänglich gesagt, Kreativität. Ich glaube, Emotion und Kreativität sind ganz wesentliche Renditehebel. Und das ist etwas, was ja auch auf Studienebene sich immer wieder belegen lässt. Und du hast ja eben auch James Herman schon angesprochen. Ich finde, Effi, und da kann man ja sagen, okay, das ist ein wirtschaftliches System, was natürlich Cases auch mitprämiert. Aber System One, finde ich, ist eine sehr veritable Research-Organisation, haben das ja auch Anfang des Jahres nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht in ihrem Creativity Stack, den sie veröffentlicht haben, wo ganz, ganz klar gezeigt wird, was sind so die Hebel, Und das sind auf der einen Seite Emotionen, die den Profit Lift herbeiführen. Distinctiveness gehört dazu, aber eben auch sowas wie Showmanship und Consistency. All das sind ganz wesentliche Treiber für die Rendite. Und das kann man nicht von der Hand weisen. Und viele andere Studien belegen ja Ähnliches. Also die Cost of Dull zum Beispiel finde ich, allein den Namen finde ich schon ganz toll, was es mich kostet, wenn ich langweilig kommuniziere. Also es ist einfach nachgewiesen, dass es dass ich deutlich mehr Media-Invest brauche, wenn ich eine uninteressante, uninspirierte Kampagne habe. Kreativität ist tatsächlich Lohn. Es lohnt sich, distinktive, interessante Dinge zu entwickeln und on air zu geben, statt einfach nur 0815, so ein bisschen ähnlich wie alle anderen, bloß nicht auffallen. Dann passiert eben auch genau das. Ich falle nicht auf und ich bleibe auch nicht im Gedächtnis.
Mich hat im Gespräch mit Jean-Rémy von Matt das Thema auch der EFI-Studie angesprochen, weil da ja drinnen ja auch in der Studie gezeigt wird, dass 41% der Marketinger Kreativität als Risiko betrachten. Er dachte, das sollten eher 70% sein, so in seiner Wahrnehmung. Ja, also das war, wie siehst du das? Hat sich da was verändert?
Na, ich glaube nicht, das ist immer das eine, was ich möchte und das andere, was ich tue. Mein Eindruck in meinem Leben auch über viele Jahre ist, dass man immer gerne sagt, wir wollen ganz was Mutiges, was Neues, was ganz Kreatives. So, zeig mir mal was völlig Ungesehenes. Und dann passiert genau das und alle schrecken erstmal zurück. Und also so wollten wir es vielleicht dann doch nicht haben. Das ist erstmal zu klären, glaube ich, was meinen wir denn eigentlich mit Kreativität? Welche Art von Kreativität können wir denn hier zulassen? Welchen Schritt machen wir denn überhaupt? Denn es ist ja auch nicht so, dass Marken notwendigerweise erfolgreich sind, wenn sie ganz wilde, verrückte und zugegebenermaßen vielleicht auch sehr kreative Sachen machen. Kontinuität und eine Nähe zum Kern der Marke über viele Jahre beizubehalten, ist durchaus auch ein Erfolgs- und Wirksamkeitshebel. Also man muss nicht alle 12 Monate die Kampagne und alle Assets ändern, sondern ganz im Gegenteil. Ein Großteil sollte auch ein Maß an Kontinuität haben, damit Menschen nicht immer sich neu trainieren müssen, sondern teilweise eben auch Dinge aufbauen können, und Vertrauen aufbauen können und auch ein hohes Maß an Wiedererkennbarkeit finden. Und dieses Thema Distinctive Assets gehört da ganz sicher dazu.
Manchmal habe ich den Eindruck, aufgrund dessen, dass sich die Medienlandschaft so viel verändert hat, sagen wir von den 90ern zu jetzt, ja, wir einfach auch oft getrieben sind, dass wir in dem Gefühl für Social Media ständig was Neues machen zu müssen. Ja, aber die Frage ist ja, was ist denn die Grundrichtung, in der wir uns eigentlich bewegen? Ja, früher waren weniger Medien zur Verfügung, deswegen hatten wir auch mehr Konsistenz drinnen. Und die Frage ist, wie kriegt man denn eigentlich mehr aus der eigenen Identität heraus, ja, aus dem eigenen Wie heraus. Weil wenn ich das Wie immer auf dieselbe Art und Weise sozusagen inszeniere oder in der Richtung und dann halt anderweitig interpretiere auf den unterschiedlichsten Nutzungsgruppen, ob das der Customer Entry Point ist, den ich mir ansehe, wie ist denn der, wie kann man das dort besser inszenieren und weniger durch stete Abwechslung, ne, um einfach die Konsistenz hochzuhalten. Aber das fehlt ja an und für sich, ist es mein Eindruck und wie ist deiner da? Das fällt den Unternehmungen oft ziemlich schwer. Oder sind es auch unsere Agenturkollegen oder wir als Agenturen, die hier oft zu sehr an diese Veränderung drücken, weil uns auch sozusagen der eigene Business Case hier ein bisschen Feuer unterm Hinter macht?
Na, der eigene Business Case muss ja eigentlich sein, das, was ich mache, das ist ein Wirkhebel. Und im besten Falle ist es einer, der auch langfristig nutzbar ist und eben nicht ständig neu produziert und ausgetauscht werden muss. Ich glaube, da spielen verschiedene Facetten eine Rolle. Und eine der Facetten, und du hast es selber gesagt, in der sehr viel breiteren Klaviatur an Kanälen, die heute bespielt werden können, und auch in einer sehr fragmentierteren Mediennutzung, ist es ja durchaus möglich, dass Menschen noch überhaupt keine Abnutzungserscheinung hatten mit einem bestimmten Werbeasset. Im Zweifelsfall haben sie es vielleicht sogar noch gar nicht gesehen. Diese Abnutzung entsteht aber vielleicht eher in den Köpfen von Marketeers und auch von Agenturen, die intrinsisch darauf trainiert sind, so immer das nächste Neue zu jagen und nicht zu gucken, wie das, was da ist, vielleicht auch noch eine längere Laufzeit hat. Und es gibt ja immer wieder Beispiele und System One erforscht das ja auch sehr schön, dass es teilweise Assets gibt, die kann man 2, 3 Jahre laufen lassen zu Weihnachten und die werden dadurch nicht schlechter. Menschen freuen sich teilweise sogar, wenn sie Sachen wiedersehen. Manche Distinctive Assets, und in Deutschland ist es eigentlich das typischste Beispiel, ist der Jewermann, der schon lange nicht mehr für Jewer in die Düne gefallen ist, aber der in den Köpfen der Menschen noch sehr, sehr viel länger rumspukte, als in der Werbespot on Air war. Und das ist dann immer Fluch und Segen zugleich. Also wann muss ich Assets erneuern und wann wäre das durchaus schädlich, vielleicht schon von der Sache Abstand zu nehmen, obwohl sie noch gut performt.
Also ich habe ja für mich hier die Einstellung, wenn man es jetzt selbst intern in der Marketingabteilung oder im Unternehmen oder in der Agentur, wenn wir das Gefühl haben, man kann das nicht mehr sehen, man muss da unbedingt was tun, dann fängt es draußen erstmal richtig gut an zu wirken. Ne? Teilst du das?
Das teile ich genauso. Das ist das, was auch viele Artikel immer wieder postulieren, dass wir so eine Ermüdung haben aus so einer Innensicht. Das ist einfach, weil wir uns sehr intensiv damit beschäftigen. Viele dieser Diskussionen, die wir in unserer Blase führen, werden da draußen im Markt ja gar nicht geführt. Wir haben eine Ermüdungserscheinung weit bevor der Markt diese Ermüdungserscheinung zeigt.
Also heißt, Unternehmen können sich wirklich auch mal darauf vertrauen, dass man hier kontinuierlicher weiterfahren kann, ohne jetzt ständig irgendwelchen Aktionismus hinterherzulaufen.
Ja, und im besten Fall gibt es ja Werbetracking, was mir zeigt, wo stehen wir denn da eigentlich, ne? Hat das seinen Zenit überschritten oder arbeitet das noch gut und kann ich weiterhin positive Zuwächse und Effekte verzeichnen?
Wir haben jetzt einiges durchgekaut. Von Werte über den Wandel, über die Wirkung hin. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas hinzuzufügen an diesem Punkt?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sehr klar entscheiden muss, wo bin ich mutig und wo sorge ich und treibe ich aktiv Veränderungen vorwärts? Und wo macht es tatsächlich Sinn, sich vielleicht auch mal auf seine Kernwerte zu besinnen, die Füße stillzuhalten, kontinuierlich an einer Sache festzuhalten und für langfristige Wirksamkeit zu sorgen, statt durch ständige Veränderungen eher Verwirrung als Wirksamkeit zu ermitteln? Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Fähigkeit, das zu unterscheiden. Wo braucht es Mut zur Veränderung und zur Erneuerung und wo braucht es tatsächlich vielleicht auch mal Mut zu Kontinuität und Besinnung auf das, was wirklich wesentlich und im Kern der Marke ist.
Liebe Nina, ich danke dir sehr, sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, Harald, hat Spaß gemacht.
Liebe, liebe Grüße nach Berlin.
Ja, liebe Grüße nach Österreich.
Wir haben circa ein Drittel an Hörer auch in Deutschland. Ja, also das ist sowas für, Gott sei Dank macht das hier nicht halt. Und ja, herzlichen Dank. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal explizit bedanken bei unserer Produktionsstudio, die uns die Podcasts immer schneidet. Und das ist PodOn, mehr darunter unter podon.at. Und zum Schluss kann ich immer nur sagen, bleiben Sie neugierig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Stürmer.